zurück hier auf der Freifläche. Weiterhin sind viele Leute zum Frühstücken da und wir begrüßen einen Gast, auf den ich mich schon besonders gefreut habe. Und zwar ist ein Bäckermeister bei uns, Bäcker Lars Thieme. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich für die Einladung, bei Radio Frei zu sein. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bin bei euch.
Ja, wir freuen uns auch sehr, weil das ist natürlich hier auf viele Arten und Weisen passend. Wir beschäftigen uns die ganze Woche mit Kochen und Essen und Essenzubereitung und natürlich auch Backen. Und es ist gerade Frühstückszeit und du hast natürlich auch sowas noch etwas mitgebracht für uns. Meine Einstiegsfrage ist, was ist denn das Tolle eigentlich am Beruf des Bäckers? Warum hast du diesen Beruf ergriffen und wie kommst du mit diesem antizyklischen Tagesablauf eigentlich klar?
Ja, also ich bin in einer Bäckerei aufgewachsen. Mein Spielplatz war quasi die Backstube, die Mehlkammer und das ist ein ganz besonderes Erlebnis, wenn man da als Kind früh aufsteht und in die Backstube geht, ne? Allerdings hat man natürlich auch gesehen, wie hart die Arbeit ist in so einem Familienbetrieb und da wollte ich das natürlich auf keinen Fall werden. Ne? Also
Warum nicht? Also was hat dich genau abgeschreckt?
Naja, die Frage war ja erstmal, willst du diesen Kampf da jeden Tag machen? Ja? Das ist schon harte Arbeit. Und war es zu 1989 noch mehr?
Ja? Also da hast du angefangen oder da warst du Kind?
Das war bis zur Wende. Dann waren ja die Säcke 75 Kilo schwer und die Arbeit am Backofen, das war natürlich sehr harte Arbeit. Ne? Mhm.
Wie kam es dann dazu, dass du dich umentschieden hast? Also, weil das ist eigentlich auch so mein Bild von Handwerksbäckern. Alle mögen sie und alle finden es auch eigentlich erstmal gut, dass es sie gibt, aber ausgerechnet die Kinder der Bäcker meistens nicht oder dann macht es häufig keiner weiter. So enden ja viele Bäckereien. Also warum ist es da bei dir anders gelaufen?
Naja, man steht dann mit 13 oder 14 Jahren vor der Entscheidung, was machst du jetzt oder soll jetzt die Tradition beendet sein? Naja, und dann denkt man halt schon nochmal drüber nach. Und es ist so, dass ich mir heute nichts Besseres vorstellen kann.
Mhm. Wann musst du so aufstehen heute?
Meine Arbeit ist sehr unterschiedlich. Ne? Also es geht von nachts um 1 bis 18, 19 Uhr. Die Zeitspanne im Bäckerhandwerk ist natürlich sehr groß. Als Chef oder als Betriebsinhaber ist das natürlich ist die Zeitspanne noch etwas weiter. Ne? Aber sagen wir mal, als Bäcker an sich ist es schon auch eine schöne Arbeitszeit. Man fängt früh an und hat dadurch eben auch früher Schluss. Und wenn schönes Wetter ist, kann man sich den restlichen Tag dann auch, sagen wir mal, ab um 10, um 11 auch nochmal einteilen. Ne? Wann gehe ich ins Bett oder gehe ich jetzt ins Schwimmbad? Und ja, also das ist auch, es gibt auch wesentlich schlechtere Berufe, was diese Arbeitszeit betrifft.
Mhm. Dann. Ja, wir wollen gleich nochmal weiter über den Beruf und die Tätigkeit an sich und auch das Bäckerhandwerk sprechen. Jetzt interessiert mich aber, du hast uns ja hier was mitgebracht. Was ist das denn für ein Brot? Und erstmal vielen Dank.
So, ich habe jetzt, was ich jetzt in der Backstube so auf die Schnelle gefunden habe.
Da lag ein Brot rum.
Also das war ganz heiß jetzt und da habe ich mir gedacht, ein heißes Brot, was gerade aus dem Ofen gekommen ist, das bringe ich einfach mal mit. Und unsere traditionellen Brötchen. Ja. Was ich noch sagen wollte ist, es gab ja bis 1939 325 eingetragene Bäckereien in Erfurt, backende Betriebe. Das hat sich natürlich nach Ende des Zweiten Weltkrieges und durch die sozialistische Planwirtschaft oder Entprivatisierung total verändert. Ne? Ich weiß nicht, wie viele aktuelle Handwerksbetriebe es noch gibt, aber ich denke, die passen ja alle in Radio Frei oder ins Wohnzimmer. Ne? Also das sind jetzt nicht mehr die 325, die es da mal gegeben hat, was natürlich sehr schade ist.
Und dir ist wichtig, dass es solche Bäckereien gibt, so kleine?
Das wäre natürlich das Schönste, weil man glaubt ja gar nicht, wie viel Vielfalt wie viel Unterschiedlichkeit an Lebensmitteln uns verloren gegangen ist. Okay.
Also man schmeckt ja diese Unterschiede auch, finde ich, durchaus, wenn man jetzt so ein ganz einfaches, klassisches Brötchen irgendwie bei euch kauft oder bei einem anderen Bäcker irgendwie. Die sehen unterschiedlich aus, irgendwie riechen unterschiedlich, irgendwie
hören sich unterschiedlich an. Ja, das ist genau das, was ich meine. Diese Vielfalt, diese Kultur, ne, die können wir, den Verlust können wir nicht mehr wissen. Er stört uns auch nicht mehr.
Den Verlust nicht mehr wissen, aber entwickelt ihr dann trotzdem auch neue Sachen?
Ja,
probiert Sachen aus?
Wir,
oder?
Wir versuchen das ein bisschen auszugleichen, ne? Aber ich sag mal, so ein Brötchen ist auch von dem Charakter des Bäckers abhängig. Ne? Ist der jetzt eher so ein bisschen lockerer Typ?
Ne? Dann wird es fluffiger, oder?
Ja, dann ist das Brötchen heute mal so und morgen mal so, oder ist er sehr exakt oder sehr korrekt in seiner Zeit, und das hat schon was auch mit dem Charakter des Menschen zu tun. Ne?
Was mich jetzt noch interessieren würde, mit anderen Bäckerunternehmen zum Beispiel, steht ihr da eher in Konkurrenz oder habt ihr auch irgendwie Austausch, macht vielleicht mal zusammen Workshops, ich weiß nicht.
Ja, ich sag mal, dadurch, dass es jetzt relativ wenige sind, man trifft sich, man unterhält sich, auch in so einer Innungsversammlung mal. Ja, aber im Prinzip ist dieser Zusammenhalt jetzt nicht so stark, würde ich sagen. Ja? Ich habe 2, 3, 4 Bäckereien, mit denen man sich mal telefoniert oder zusammensitzt oder man löst gemeinsam ein Problem oder bespricht das. Aber es ist jetzt nicht so, wie es vielleicht 1920 war.
Und was gibt es da für Probleme, die gemeinsam besprochen werden können?
Ja, neue Gesetze, die sich dann auf uns auswirken, und wie man was vielleicht besser organisieren kann oder wie man das Lebensmittel Brot vielleicht noch besser machen kann. Ne? Also solche Fragen werden da besprochen. Ne?
Ja, und auch. Gut, wir wollen uns gleich hier einmal selber von diesem Backerzeugnis überzeugen und schneiden mal das Brot an. Solange würden wir nochmal ein Lied hören, eine Musik abspielen und hören uns dann gleich wieder hier in der Sondersendewoche Radikio. Und zu Gast ist Bäcker Lars Thieme hier bei uns am Frühstückstisch. Bis gleich.
Ich schneide es mal an jetzt. Ja.
Das Brot wird abgeschnitten, und wir hatten hier eben schon die spannende Frage, das erste Stück des Brotes, wenn man es abschneidet, wie heißt das, Lars Thieme? Du als Bäcker, du musst es ja wissen.
Ja, also in Erfurt heißt es Rämpfchen.
Rämpfchen?
Ja, nicht zu verwechseln mit der DDR-Band Rämpft. ja, es heißt halt Rämpfchen in Thüringen. Ich habe gehört, in Magdeburg heißt es...
Wie sagt man in Magdeburg, Sie hatten es eben gesagt?
Brotkanten.
Einfach Kanten, Kanten, ja. Ich bin mit Knust aufgewachsen, mit dem Knust.
Knust, Kniestchen.
Ist das Vieze?
Bitte nochmal.
Bei uns hieß das Vieze.
Und wo ist bei uns?
In Stadt-Ilm in Thüringen.
Also auch in Thüringen. Also hier ist es eben, Vieze. Thüringen hieß Rämpfchen. Aber kennst du auch Rämpfchen?
Ja.
Rämpfchen kennst du auch. Also und die Band auch.
Okay, ja.
Ist die Band denn nach dem Brotende benannt?
Nein, nach der Klaus Rämpft hat das nach seiner Mutter benannt oder nach dem Familiennamen. Also, ja.
Rämpfchen mit N. Ah, mit N und M, okay, da sind die Unterschiede. Okay. Ja, du hast hier auch Literatur mitgebracht, das kann man natürlich jetzt nicht sehen, aber ich erwähne es, du hast zwei Bücher, die sehen sehr alt aus. Das eine ist vom Lehrling zum... Lehrmann, genau. Ich muss auf dem Kopf und in alten Buchstaben. Mhm. Und dann noch ein anderes Buch, 1000 Jahre Brot. Was sind das?
6000 Jahre
Brot. 6000 Jahre
Brot. Also ich habe jetzt mal aus meiner Bibliothek zwei Bücher mitgebracht. Das Buch 6000 Jahre Brot, also seit 6000 Jahren wird auf unserem Planeten Brot gebacken, nachweislich. Und ja, das erste Chemielabor, was da aufgemacht wurde, war in Ägypten. Die Ägypter haben quasi den Aggregatzustand von dem Getreidebrei dann verändert, weil sie festgestellt haben, der schmeckt besser, und haben das halt in den Ofen geschoben. Und hatten ja auch Gärprozesse in Gang gesetzt und auch so eine Art Sauerteig. Und ja, in der Nürnbergstraße machen wir gerade Kleopatra-Brot.
Okay.
Ja, also das ist eine witzige Bezeichnung dazu. Wir verwenden dafür das Getreide der Ägypter. Und ja, malen das.
Wie kommt man da jetzt noch dran?
Wie kommt man da jetzt noch dran? Das sind das ist eine verwandte Form, ja, dies oder das am naheliegendste Korn dieser. Sieht auch ganz anders aus, ist, sagen wir mal, relativ lang und er hat auch eine andere biologische Wertigkeit oder eine, für den Körper, ne, für den Inhaltsstoffen. Es ist immer gut, sich auch in dem Bereich dann auch vielseitig zu ernähren. Also Roggen, auch unterschiedliche Roggenkörner haben unterschiedliche Nährstoffanteile. Weizen auch.
Und dieses ägyptische Getreide wird heute auch noch angebaut in Deutschland?
Ja.
Wurde auch durchgängig oder ist es jetzt auch wieder so neu entdeckt worden? Weil ich meine, ihr lebt ja auch davon, welches Getreide überhaupt angeboten wird, was in der Landwirtschaft gemacht wird. Gab es jetzt auch in den letzten Jahren Veränderungen oder gibt es wieder alte Sorten, die neu entdeckt werden? Das kennt man ja auch, weiß nicht, aus Gemüse und Obst, dem Bereich. Ja. Ist das auch so, ja, wir haben hier wieder alte Getreidesorten neu entdeckt. Willst du nicht mal versuchen, da ein Brot draus zu backen oder wie läuft das?
Die Vielfalt ist natürlich hat sehr stark abgenommen. Das muss man sagen. Ne? Aber es gibt viele Biolandwirte, die sich auch damit befassen, mit Züchtung und Nachzüchtung solcher alten Sorten. Der Verlust und den Vielfalt von damals können wir nicht wieder herstellen. Ne? Der war ja sehr regional, unterschiedlich in den Sorten. Aber die Prozesse, die jetzt in Gang gesetzt sind, die sind sehr erfreulich. Und das ist auch eine Vielfalt entstanden dadurch. Was wir jetzt machen ist, das hat auch zu starken Diskussionen geführt, Champagnerroggen ist eine alte Roggensorte aus Deutschland, nicht zu verwechseln. Wir haben dann Champagnerroggenbrot gebacken und das gab dann...
Kann man das denn bezahlen?
Diesbezüglich, das denkt jeder an Champagner es gab dann auch Beschwerden, warum da nun kein Champagner drin ist.
Draufsteht, muss auch drin sein.
Ja, genau. Diese Roggensorte, das ist ja das, was verwechselt worden ist. Champagnerroggen ist die Bezeichnung dieser Roggensorte, genau wie Johannesrocken auch eine alte Sorte ist. Da ist es halt passiert, beim Vermahlen in einer alten Mühle oder hat dieser Roggen einen besonderen Duft entwickelt, ne? Und ein besonderes blumiges Aroma und beim Vermahlen und dadurch ist man dann hat man das Champagnerrock genannt, diese Rockenart, ne? Und so ist das halt gekommen und das hat natürlich jetzt zur Verwechslung geführt und deswegen heißt jetzt das Brot nicht mehr Champagnerrockenbrot, sondern Steinmühlenbrot, weil wir es auf einer Steinmühle dann frisch mahlen und dann kann es jetzt nicht mehr zu solchen Verwechslungen kommen. Ne?
Also Sie sprechen ja gerade über so Namen und was Leute dann damit verbinden, was wollen denn viele Kunden vielleicht kaufen, also was denken Sie, was gesund ist? Sie haben auch gesagt, verschiedene Körner haben verschiedene Inhaltsstoffe.
Naja, ich denke, eine traditionelle Herstellungsweise ist erstmal ganz wichtig. Ne? Das heißt, wir haben ja in so einem Brot eine vorgelagerte Verdauung. Die Mikroorganismen helfen uns, die Inhaltsstoffe von so einem Getreidekorn aufzuspalten und dadurch die biologische Wertigkeit dieser Inhaltsstoffe zu erhöhen für unseren Körper. Die Verweildauer in unserem Verdauungssystem ist zu kurz, damit wir alle Inhaltsstoffe aufschließen können und verdauen können. Und deswegen, sag ich mal, ist es wichtig, eine sehr lange Teigführung, eine Sauerteigführung zu haben. Und die industrielle Nahrungsmittelproduktion, die
kann sich die Zeit nicht nehmen, oder?
Das wird teilweise abgekürzt durch, ich will mich da jetzt nicht, ja, wir sind zwar bei Radio Frei, ja, kann man das sagen, was man denkt, ne? Aber
auf jeden Fall.
Ja, es ist halt sicherlich schon eine andere Art und Weise der Herstellung, die jetzt das erstmal so aussehen lässt, als wäre es ein Brot. ja, und das schmeckt dann auch so. Nur sagen wir mal, diese eine traditionelle Teigführung basiert dann in Festigkeiten, die sehr fest sind, und in so einer industriellen Produktion muss ja alles auch produktiv sein. Da passiert es dann, dass alles pumpfähig sein muss, ne? Und dann wird das sehr flüssig gehalten, und ja, dann, wenn ich natürlich sehr, sehr viel produzieren will und arbeite dann mit Vorteigen, brauche ich ja sehr viel Platz, ne? Und wenn ich mir das hochrechne auf so eine Produktion, die jetzt 200 Tonnen Mehl pro Tag verarbeitet, dann ist dieses Volumen, was dafür benötigt würde, ja viel zu groß, ne? Also das wird dann auf andere Art und Weise gelöst.
Wie viel Brote backen Sie ungefähr am Tag?
Oh. Oder wie viel Kilo Mehl verarbeiten
Sie? Ja,
oder beides?
Nein, das ja, wie viel am Tag? Tja, also ganz genau kann ich das jetzt nicht beantworten, ne? Also weiß ich nicht.
Naja gut, muss man ja auch jetzt nicht
also,
Kilo ausrechnen. Vielleicht sind da andere Zahlen am Ende des Tages ja wichtiger als die verarbeiteten des Mehls, sondern eher, was dann beim Kassensturz herauskommt. Was ich mich noch gefragt habe, also Sie hatten ja vorhin gesagt und erzählt, Sie kommen aus einem Bäckerhaushalt, so haben als Kind die Backstube kennengelernt und sich dann eigentlich gegen den ursprünglichen Wunsch, Bäcker zu werden, dann doch dafür entschieden. Wie sehen denn Sie die Zukunftsperspektiven für handwerklich betriebene Bäckereien jetzt in den nächsten Jahren? Wird es diesen Generationenkonflikt wiedergeben, oder gibt es auch einen Umdenken? Gibt es wieder mehr Interesse an den Berufen? Und wenn nein, was müsste man tun, um das attraktiver wieder zu machen aus Ihrer Sicht?
Hm. Ja, wir hatten gerade das Stichwort Kassensturz. Rein betriebswirtschaftlich ist das so. Wenn ich jetzt Brötchen produziere, mal angenommen, das Brötchen würde jetzt 50 Cent kosten, ne? Dann habe ich, wenn ich 1000 Brötchen verkaufe in einem Geschäft, dann habe ich 500 Euro in der Kasse am Abend. Und jetzt muss ich mir vorstellen, wenn ich das Brötchen handwerklich herstelle, dann der energieintensivste Handwerkszweig überhaupt ist das Bäckerhandwerk. Es gibt keinen Handwerksbereich, der mehr Energie verbraucht in Deutschland wie das Bäckerhandwerk. Dann steckt da ja schon mal eine Menge Energie drin. Und ja, die Verkäuferin muss es ja auch verkaufen in einer gewissen Zeit. Also wie viel Brötchen kann so eine Verkäuferin verkaufen?
Oder der Verkäufer?
Oder der Verkäufer, ja, das ist auch schön. Ja, dann ist es ja, sind diese 1000 Brötchen, die man erstmal verkaufen muss, was bleibt dann am Ende übrig, ne? Das ist ja brutto, das heißt, die Mehrwertsteuer ist dabei. Ja, kann man dann davon eine Familie ernähren, ne? Und das ist auch, sagen wir mal, der Grund, warum das jetzt nicht so attraktiv ist, ne? Mhm. Und wir als Familienbetrieb haben dann immer versucht, zumindest so betriebswirtschaftlich so groß zu sein, dass das noch einen wirtschaftlichen Rahmen gibt, ne? Ja.
Ja, das ist ein interessantes Stichwort, weil wir gestern hier im Programm ein Interview gehört hatten, und zwar mit Jens Löbel, der ist der Sprecher für die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten. Da ging es dann ganz viel um Gastgewerbe, und er ist halt Gewerkschafter, organisiert dort dann Arbeitskämpfe und sagt, wir brauchen mehr Tarifverträge und so weiter. Und hat dann in dem Interview auch in einem Nebensatz eher gesagt, aber da habe ich dann aufgehorcht, weil ich wusste, dass, dass du heute kommst, hat er gesagt, er beschwert sich darüber, dass die Bäckerinnung sich gegen einen Tarifvertrag stemmen würde, und meinte, die Bäckerinnung hätte die Position, wir brauchen keinen Tarifvertrag, wir haben den Mindestlohn, und der meinte, das könnte es nicht sein, wir brauchen dann eine bessere Bezahlung. Jetzt hören wir von dir, es ist sehr kostspielig, Brötchen herzustellen. Wie ist da deine Position? Also verdienen Beschäftigte im Bäckereigewerbe quasi genug, oder geht es einfach nicht anders, oder wie ist da die Perspektive von dir als auch Inhaber?
Ja, also ich als Inhaber sehe das so, dass wir da gar nicht, dass unsere Löhne gar nicht hoch genug sein können. Ich bin natürlich jetzt kein Gewerkschafter, das heißt, ich versuche das, diese Vision davon möglich zu machen, dass man so viel Geld verdienen kann, dass man es seinen Mitarbeitern geben kann. Also das ist, da sehe ich auch einen Teil, einen Sinn meiner Arbeit darin, das natürlich so zu gestalten, dass wir die höchsten Löhne zahlen können, erstmal als Betrieb. Und wir sind da eigentlich auch auf einem guten Weg, jetzt durch die Neuwerkstraße auch in der Altstadt. Prinzipiell ist es halt so, für mich müsste die Verkäufer, der Verkäufer, der Bäcker, die Krankenschwester, die Altenpflegerin, diese Berufe, die, sagen wir mal, wie soll man das sagen, die halt eine gewisse Leistung bringen für die Gesellschaft, dass die natürlich viel, viel besser bezahlt werden als vielleicht jetzt ein Immobilienverkäufer oder ein Banker oder auch ein Steuerberater oder eine Steuerfachgehilfin oder das ist, oder zumindest ist gleichwertig, und das ist natürlich ein Punkt, der junge Leute davon abhält, vielleicht jetzt uns die Tür einzurennen damit. Mhm. Ja.
Also, und jetzt zu den Zukunftsperspektiven, wie meinst du, wird es weiterhin schwer? Oder ist es vor allem eine Frage des Lohns, ist es eine Frage der Tätigkeit an sich, des frühen Aufstehens, oder wo siehst du da so die entscheidenden Faktoren eigentlich bei der Attraktivität des Bäckerhandwerks?
Also in den letzten Jahren ist natürlich zu beobachten, dadurch, dass es immer weniger von uns gibt, dass es dann natürlich auch
weniger Vorbilder gibt,
einen Run schon dahin gibt, also jetzt von der Kundenseite her. Da ist die Nachfrage natürlich zum einen schon mal da. Ja, zum anderen ist es so, dass die, dass jetzt unsere betrieblichen Lohn, das ist natürlich eine sehr arbeitsintensive Sache, und dann haben wir natürlich relativ hohe Lohnkosten. Oder der Lohnkosten ist eines der größten Kostenfaktoren. Ja. Und dann ist es so, dass wenn man sich so eine Lohnabrechnung anguckt von so einem Mitarbeiter, natürlich gibt es da einen Bruttolohn, und dann gibt es die nochmal 20% auf den Bruttolohn drauf, circa, sind dann die Kosten für den Arbeitgeber, und dann steht irgendwo der Nettolohn für den Mitarbeiter, und das ist dann teilweise schon sehr hart, was man jetzt als Betrieb dafür aufwendet und was dann unterm Strich für den Mitarbeiter übrig bleibt. Und ich sag mal, es gab früher in den 90er Jahren auch Politiker, die haben gesagt, es muss mehr netto vom Brutto übrig bleiben. Das habe ich jetzt sehr lange jetzt nicht mehr gehört. Manchmal bezweifle ich, dass jemand noch eine Lohnabrechnung machen kann. oder sich überhaupt weiß, was passiert da mit so einer Lohnabrechnung. Wie sieht die aus und wie funktioniert das? Ne? So jemand von der Gewerkschaft sollte sich das nochmal angucken und vielleicht könnte man auch da den Hebel ansetzen. Ich meine, kein Schuh kommt mehr aus diesem Land. Wenn wir uns ja alles ausziehen müssten, was wir jetzt hier an Sachen anhaben, dann würden wir sicherlich jetzt hier nackt da sitzen. Ne?
Was nicht in Deutschland produziert wird.
Ja? Mhm. Und ob das ein Taschenrechner ist, ob das ein Fernseher ist, ob das ein Föhn ist, ob das ein Rucksack ist. Glücklicherweise haben wir die Volksrepublik China, die das dann macht. Aber natürlich produziert die ja auch für uns den Wohlstand. Ne? Auf der anderen Seite produzieren die jetzt mittlerweile auch Brötchen für die Industrie. Also die haben ja, ich weiß von 2012 oder 2013, da sind im Wert von 300 Millionen Euro Backwaren aus China nach Deutschland eingeführt worden. Das ist natürlich auch krank. Ne?
Also sind es dann so Teigrohlinge oder so Brötchenrohlinge, ja, die man aufpacken kann? Oder was
im
kann
Prinzip
man
sich darunter vorstellen? Ja, genau. Die aktuellen Zahlen weiß ich nicht, aber das ist natürlich eine Entwicklung, wo wird das produziert? Ne? Wo wird die Fabrik gebaut? In Polen oder in Rumänien? Und die Transportkosten für ein Brötchen liegen unter 1 Cent, egal wo das hingefahren wird, innerhalb Europas. Ja, das ist halt so dieser große Trend. Und diese Handwerksbetriebe oder die Betriebe, die hier noch backen, die müssen natürlich mit diesen Kosten wirtschaften, die es hier gibt. Ne?
Dann um das dann nochmal zu so einem runden Abschluss langsam zu bringen, würde mich halt so als letztes Statement dann nochmal interessieren. Ein Plädoyer von dir, warum man beim Handwerksbäcker einkaufen wollte. Warum sollte man zu dir oder einem deiner Kollegen, die handwerklich backen, gehen und da auch sein Geld lieber lassen als bei einem Brötchen, was ja anderswo oder für aus einer Backmischung aus dem fernen Land hergestellt wurde. Warum ist es gut, das zu unterstützen?
Ja, also da ist, es erhält natürlich in gewisser Weise erstmal die Kultur und die Regionalität. Meine Vision ist eigentlich, dass wir mit regionalen Bauern dann zusammenarbeiten und auch eine Mühle haben, die frisch Getreide vermahlt und dass wir daraus unseren Sauerteig herstellen und daraus dann unser Brot. Und wenn der Kunde, der wird sich der Wert auf eine gesunde Ernährung legt, der wird dann an uns nicht vorbeikommen. Ne? Also der wird sich sein Brot entweder selber backen, oder er kommt zu dem Handwerksbäcker, die am nächsten seines Wohnortes liegt. Ja. Da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Also da werden wir quasi konkurrenzlos sein. Ja.
Und wenn du jetzt gehst du wieder zurück in die Bäckerstube? Wie geht dein Tag noch weiter?
Ich bin umgezogen in einem Fachgeschäft und wir backen da vor Ort frisch, da fahre ich jetzt als nächstes hin und gucke mir das alles an.
Gut, vielen Dank, dass du vorher hier vorbeigekommen bist. Ja. Lars Thieme, Bäcker hier aus Erfurt, war das hier zu Gast. Vielen Dank, dass du da warst und wir kosten weiter das leckere, frische, noch warme Brot, was du mitgebracht hast. Danke.
Ja, ich bedanke mich. Ne?